Ja, hallo. Was mir gerade so echt dreimal hintereinander kam, da dachte ich aber, nee, ist ja Blödsinn. Kannst du nicht sagen. Aber sag ich jetzt einfach mal. Ihr seid die Auserwählten der Auserwählten. Alle Auserwählten, also alle Kinder Gottes sind Auserwählte, aber ihr seid die Auserwählten, die heute in der Gemeinde sitzen. Also seid ihr die Auserwählten der Auserwählten. Ob das jetzt gut ist, weiß ich noch nicht. Aber ich gehe davon aus. So, ja. Ja, ich habe heute ein bisschen was zum Thema, eigentlich passt das auch gut, eigentlich wurden schon viele Sachen gesagt, die gleich in meiner Predigt kommen sollten. Also eigentlich müsste ich gar nicht wie ich predigen, muss ich mal sagen. Und es geht im Großen und Ganzen auch wirklich um die Nachfolge Jesu. Und ja, als erstes wollte ich mal kurz ins Gebet gehen und wollte euch nochmal auch die Jahreslosung vor allem nochmal richtig so ins Herz reinlegen. Das ist so wichtig, dass wir diese Jahreslosung in unser Herz hineinlegen. Und die kommt ja aus dem 1. Mose 16, 13, als Hagar sozusagen es von Gott aufs Herz gelegt bekommt, diesen Spruch zu sagen, weil sie es gespürt hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist wichtig. Gott sieht jeden Einzelnen von euch. Das müssen wir wissen. Gott sieht dich. Egal wie du heißt, egal wo du herkommst, egal was du getan hast, egal worum es bei dir in deinem Leben bis jetzt ging, Gott sieht dich. Und Gott liebt dich. Gott liebt dich und er kennt dich bei deinem Namen. Lasst euch nicht immer wieder von wem auch immer vielleicht irgendwas einreden, dass das nicht sein kann, dass du zu gering wärst, dass es nicht auf dich ankäme oder solche Sachen. Gott sieht dich, Gott kennt dich bei deinem Namen und Gott liebt jeden einzelnen Menschen. Und jeder, der auch Gott liebt, kann zu ihm kommen und ist sein Kind Gottes. Amen, Halleluja. Gott Vater, ich bitte dich einfach, dass du jetzt auch heute jedem Einzelnen, wie ich so das Herz öffnest für diese Dinge, die auch schon jetzt im Lobpreis gesagt worden sind, für die Eindrücke, die kamen und jetzt auch für die Worte, die du mir gegeben hast. Darum bitte ich dich einfach, dass du heute die Herzen auch öffnest und ja, dass ich einfach hier auch wirklich in der Wahrheit bleibe, in deinem Wort, was du mir gegeben hast, dass ich die Dinge sage, die jetzt wirklich auch von dir gewollt sind. Und dass du das vor allem nutzt, um wirklich jeden Einzelnen von uns die Dinge zu geben, die er gerade braucht. Denn jeder von uns braucht gerade was anderes, jeder ist gerade an einer anderen Stelle. Gott Vater, du weißt das, du siehst die Herzen von jedem Einzelnen. Deswegen danke ich dir, dass du jedem Einzelnen jetzt auch irgendwas gibst, was er heute mitnehmen kann, wo er weiter mitgehen kann, wo er weiter wachsen darf, um dir immer wieder auch näher zu kommen, um immer wieder mehr deinen Willen zu tun. Danke dir, Amen. Ja, ich habe viele Fragen bekommen. Nicht alle Fragen werden beantwortet. Also ein paar Fragen dürft ihr gerne mit nach Hause nehmen, auch heute. Denn ich habe so in den letzten Monaten bei mir gemerkt, also es kamen immer nur Fragen. Also ich habe Fragen, 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 Fragen. Und wenn ich Frage beantwortet bekomme, ist schon wieder die nächste da. Oder sagen wir mal, eine Frage hat schon wieder drei neue Fragen hervorgebracht. Und ich habe auch jetzt wenig Fragen bekommen. Und die erste Frage, die so richtig brannte, die richtig drin war und wo ich so für mich gespürt habe, wie schnell man das immer wieder vergisst, fängt wieder im Paradies an. Also ich fange meistens meine Predigten immer im Paradies an, habe ich bemerkt. Denn wie hieß der Baum im Paradies? Wie war sein Name? Weil Gott wählt ja so eine Dinge nicht umsonst aus, da steht ja nicht irgendwas oder wir geben dem Baum mal irgendeinen Namen. Sondern der Name hieß, es ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Erstens müssen wir feststellen, dass es vorher schon mal kein Böse gab. Sonst bräuchte man die Erkenntnis von Gut und Böse nicht, weil vorher war nur Gut da. Und wir haben sozusagen durch das Essen dieser Frucht, also wir mittelbar sozusagen im Sinne von der Nachfolge von Adam und Eva, haben wir sozusagen das Böse ins Leben reingeholt, in unser Leben. Also wir, die hier auf dieser Erde leben, sind sozusagen mit dem Bösen infiziert. Das spricht die Bibel einige Male drüber, dass in unserem Herzen halt auch das Böse drin ist. Heute können wir also dank dieser Erkenntnis dieses Baumes, das ist ja auch wieder also was Positives, Gott macht ja nichts, sagen wir einfach nur strafen, sondern es ist immer Licht drin. Denkt immer dran, in jedem Dunkel ist immer auch dieses Licht. Wenn ich das Licht im Dunkeln suche, wird sich immer wieder Jesus oder Gott vor uns auftun. Und heute kennen wir also Gut und Böse, denke ich mal, oder? Was sagt ihr? Erkennt ihr Gut und Böse einfach so? Wahrscheinlich, oder? Man hofft es. Was ist gut, was ist böse und wer gibt uns das vor? Wäre hier nochmal die nächste Frage. Und jetzt hätte ich mal so ein kleines, ich mache mal so ein kleines Menschenbildchen. Ich brauche mal drei Männer. Ja, ist eine gute Frage. Für dich hatte ich eigentlich Tatsache, ich brauche einen Vater. Ich brauche einen Vater und dann gibt es doch... Nee, du bist auch Vater? Stimmt ja. Ach ja, okay, Entschuldigung.
Hast du meine Tochter vergessen, was?
Nein, nicht wirklich. Ich habe nur vergessen, dass du Vater bist. Deine Tochter habe ich nicht vergessen. Also du stellst dich einmal jetzt so hin und breitest die Arme aus. Genau, einfach so wie so ein liebender Vater, der einfach wartet, dass der Sohn kommt. Du bist jetzt sozusagen der Mensch und stellst dich mal hier hin. Einfach so und schaust mal so mehr oder weniger zu den Leuten hin. Und da brauche ich noch den dritten. Komm ruhig, Matze. Schau den Leuten hin, aber auch so gedreht, ruhig so vorne drin. Und du nimmst so seinen Arm und liebäugelst immer so ein bisschen mit ihm. Versuch's auf jeden Fall zu liebäugeln. Und das hier ist das Bild der gesamten Bibel. Wir haben hier den Vater, der einfach immer dasteht. Der steht immer da, hat immer die Arme ausgebreitet. Seine Liebe, die immer auf uns wartet. Der wartet, dass wir zu ihm hinlaufen. Das sind wir. Also jeder von euch ist jetzt sozusagen Sascha. Müsst ihr euch einfach mal vorstellen. Weiß nicht, wie das geht. Aber das ist halt... Und er ist der, der sozusagen den freien Willen bekommt, auch zu entscheiden. Ne? Und das ist der lustige kleine Widersacher. Das ist der Matze. Also nicht im wahren Leben, bitte nur hier, jetzt gerade hier. Und er zieht immer... Und dieser Arm, das ist unser Fleisch. Das ist unser Fleisch. Unser Fleisch ist immer mit der Sünde verbunden. Und da zieht immer sozusagen der Widersacher dran. Und diese Lücke, die wir zwischen dem Sascha und dem Thomas sehen, der jetzt heute mal Gott ist, und das ist sozusagen immer der Abstand, den wir noch halten, je mehr wir die Sünde sozusagen immer noch uns von der Sünde, vom Widersacher ziehen lassen. Und er hat viele, viele, viele Spielarten und ziehen zu lassen, also wie ich, viele, 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 seine Angriffe sind listig, so groß ist die Lücke immer noch zwischen uns und dem Vater. Aber seine Liebe ist immer da und er wirkt auch schon, das dürfen wir aber nicht vergessen, aber wir dürfen uns ihm immer mehr nähern, je mehr wir sozusagen von der Sünde die Finger lassen. Und da ist es immer wichtig, wo schaut der Mensch hin? Schaut er hier hin? Schaut er jeden Tag ins Wort Gottes? Betet er jeden Tag? Fragt er jeden Tag Gott, was er tun soll in dem Problem, den er hat, oder schaut er zu ihm und lässt sich sozusagen immer schön verführen. Ja, vielen Dank, Leute, das habt ihr sehr gut gemacht. Also mit drei Leuten kannst du sozusagen alles darstellen, worüber die Bibel eigentlich reden möchte. Oder worüber sie redet, nicht reden möchte, worüber sie spricht. Also wer mehr auf den Vater schaut, kann ihm näher kommen, wird ihm näher kommen. Wer mich sucht, der wird mich finden. Wir müssen ihn suchen wollen. Manchmal ist es sehr kompliziert in dieser Welt sozusagen, sich darauf zu fokussieren, neben den ganzen anderen Problemen, die die Welt hat, sozusagen immer zum Vater zu schauen, die Zeit zu finden, gerade morgens auch. Amen, Halleluja. Und ich wollte nochmal sagen, auch gerade, genau, der Zeitgeist ist gerade auch so, also Zeitgeist ist auch ein interessantes Wort für mich so persönlich, denn wenn man weiß vom Wort Gottes her, der Herrscher dieser Welt heißt der Herr der Lüfte, dann hat mich das, also Herr der Lüfte ist für mich immer so ein Wort, wo man, es liegt in der Luft und das ist für mich immer das Wort Zeitgeist. Ne? An dem Zeitgeist kann man, also kann ich jetzt mit meinen 60 Jahren mittlerweile sehr gut erkennen, was sich verändert hat, gerade in diesem Land. Wenn man sich überlege noch, wie das vor, sagen wir, 30, 40 Jahren war, was da normal war und was heute normal ist in diesem Land, dann passt das überhaupt für mich gar nicht zusammen. Dann sieht man, dass hier wirklich einer am Wirken ist oder dass hier etwas am Wirken ist, was uns mehr und mehr sozusagen von Gott an nicht wegzieht. Also nichts, was diese Welt in den letzten Jahrhunderten hervorgebracht hat, hat uns näher zu Gott gebracht. Es gibt nur eins, was uns immer wieder näher zu Gott bringt, das ist immer wieder das Wort Gottes. Man hat keine andere Möglichkeit, in dieser Welt was zu finden. Aber ich habe dann die letzten Tage sozusagen, wurde ich auch aufgrund dessen, dass ich nochmal eine Prophetie bekam, wurde ich nach Gideon reingebracht. Also ich bin sozusagen ins Buch der Richter reingegangen, Kapitel 6 bis 8. Eigentlich eine interessante Story. fängt knackig an, hört knackig auf, abgeschlossen, Punkt. Spielen tut dieser Richter Gideon in einer Zeit, die relativ düster war für Israel. Also Gott hat sie im Endeffekt nachher 7-mal sozusagen in die Hand der Feinde geben müssen. Und im Fall Gideon hat er sie für 7 Jahre in die Hand der Midianiter gegeben. Und hier ist auch nochmal manchmal interessant, die Bibel, dieses Alte Testament, das ist nicht vergangen. Das hat heute keine, also das ist nicht so, dass es heute nicht für uns gilt, sondern es steht sehr oft und sehr symbolisch für das, was heute ist. Und Israel in dem Sinne kann man und darf man wirklich sinnbildlich auch für die Gemeinde heute betrachten. Und Gott gab bei Israel in die Hand halt und sie haben wirklich jedes Jahr sind sie eingefallen wie die Heuschrecken, steht es in Gideon. Und sie haben sozusagen die ganze Ernte geraubt, sie haben die Ernte teilweise vernichtet und haben alle Tiere dann überall mitgenommen. Also es war wirklich sehr, also sehr bedrängend für Israel. Israel hat wirklich viel von seiner Kraft verloren und haben dann sozusagen auch zum Herrn geschrien. Genau, sie haben dann zum Herrn geschrien, weil sie einfach so viel Kraft verloren haben. Und hier wollte ich mal kurz einen Vers vorlesen, den ich im Endeffekt dazu passend finde, denn es ist wichtig, dass wir erkennen, dass Israel damals schon eventuell dieselben Schwierigkeiten hat wie wir heute. Und zwar ist es die Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Steht zum Beispiel der erste Teil des Verses in Sprüche 8,13. Wir müssen also wissen, unser Gott hasst was. Ja, und das müssen wir wissen, das müssen wir kennen, da sollten wir auch versuchen hinzuschauen oder dafür beten, dass wir erkennen, was Gott hasst. Damit es uns im Endeffekt, es wird uns nie so gehen wie die Israeliten, weil wir logischerweise schon dadurch, dass wir ja zu Jesus gesagt haben, einen gewissen Schutz haben. Ne? Also wir können nicht mehr so abfallen, wir werden nicht mehr so gestraft wie die Israeliten. Und die Frage ist natürlich, warum hat er sie denn auch gestraft? Was war denn das, worüber er so böse war oder weswegen sein Hass so deutlich geworden ist, dass er sie 7-mal hingegeben hat? Und da steht in Richter 6,1. Und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre lang. Im Endeffekt haben sie Götzen angebetet. Kurz vor in Josua, ne? Gott bringt sie sozusagen, das Volk Israel, in das gelobte Land, gibt ihnen die ganzen Feinde in die Hand und sie sitzen da jetzt schön, also eigentlich in dem Land, wo Honig und, wie war es noch, Milch und Honig fließen, genau. Und eigentlich ist alles gut. Sie hatten einen einzigen Auftrag, könnte man sagen. Sie sollten aber nicht deren Götter anbeten oder sich nicht vor diesen Göttern fürchten. Aber logischerweise haben sie das dann getan. Und in dem Vers 6,1 findet man das Wort wieder nicht. Also Gott hat nicht angerechnet, was schon ihre Vorfahren getan haben, sondern er hat mit ihnen sozusagen, es war die letzte Generation, die nach der Wüstenwanderung ins gelobte Land einziehen durfte. Wer sich da noch nicht auskennt, darf da gerne ein bisschen nachlesen. Auch Richter 6 kann ich nur, wirklich 6 bis 8, die Geschichte Gideon wirklich empfehlen. Er hat sie also nicht wieder gestraft, sondern er fängt wieder sozusagen mit ihnen neu an. Und auch wir sollten heute wirklich darauf achten, dass wir wissen, was Gott hasst. Denn der Sünde folgt was? Christiane? Johannes 8,34? Nicht, und das ist jetzt im Neuen Testament. Jesus antwortet ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Es ist also nicht so, dass jetzt Gott uns straft, wenn wir was Sündiges tun, aber wenn wir Sünden tun, hat das Auswirkungen. Das müssen wir wissen. Das ist also nichts, was irgendwie dann Gott egal wäre. Der schaut nicht hin, der guckt da halt mal weg, drückt ein Auge zu oder sowas. Das gibt's nicht. Gott ist reine Liebe und Gott ist Gerechtigkeit. Das dürfen wir immer nie vergessen. Und er muss diese Dinge ja tun und so machen, weil es gibt ja ein Ziel, wo es irgendwann hinkommen soll. Und Gott, sozusagen, die schrien dann zu Israel, die Israeliten schrien dann zu Gott. Und Gott schickte Israel sozusagen nicht als erstes direkt eine Hilfe, eine Armee, eine Kraft oder sonst irgendwas, sondern das allererste, was kam, war dann ein Prophet. Und dieser Prophet erklärte ihnen erstmal, was Gott für sie getan hatte alles, damit sie da jetzt sein können. und erzählte ihnen dann noch, okay, sie hatten eigentlich nur den Auftrag, das Gebot, keinen der Götter anzubeten. Und weil sie das aber dann taten, hat er sie Tatsache hingegeben. Und das ist also, der Prophet hat also nur die Wahrheit gesprochen. Also er hat ihnen sozusagen Spiegel vors Auge gehalten, ne? Und warum hat er das getan? Weil sie haben halt nur geschrien. Es steht in der Bibel nicht, wonach sie geschrien haben. Erstmal haben sie nur geschrien und wollten wieder Gott halt sozusagen reinholen. Und Gott hat sich dann gedacht, okay, dann erkläre ich ihnen erstmal, warum sie in dieser Situation sind. Das heißt, wenn ihr hin und wieder mal betet und dann kommen auch so Dinge auf euch zu, die vielleicht gar nicht so charmant sind, nehmt sie erstmal an. Gott will mit der Wahrheit immer auch heilen. Der nutzt Wahrheit nicht als Prügel, der nutzt Wahrheit nicht irgendwie, um uns niederzudrücken, sondern er will uns immer was zeigen, was uns weiterbringen wird. Und jetzt bei der ganzen Geschichte von Gideon ist interessant, also er war aus dem Stamm Manasse und seine Familiensippe, oder wie man es nennt, weiß ich gar nicht, steht jetzt auch nicht so in der Bibel, das waren die Abisriter, hießen die, und sein Vater hieß Joasch. Abisriter ist hebräisch und heißt so viel wie der Vater, der hilft. Joasch heißt, Jahweh hat gegeben, und Gideon heißt der Zerstörer. Also sozusagen hat Gott schon vor der Erstehung der Welt, könnte man sagen, nicht nur diesen Gideon ausgewählt, sondern auch den richtigen Namen gegeben, auch dem Vater den richtigen Namen gegeben und seiner ganzen Sippe den richtigen Namen gegeben, damit man das auch ordentlich einordnen kann. Das nur mal so ein bisschen zu der Pfiffigkeit von Gott. Und dass die Namen auch immer wieder starke Bedeutung haben. Und Gideon wurde halt auserwählt, so wie jeder von uns auserwählt ist. Er selber hatte aber jetzt nicht die Idee, dass er der Retter sozusagen von Israel sein könnte. Denn er hat sich selbst als der bezeichnet, der Jüngste aus seinem Stamm, aus dem Kleinsten überhaupt und einer unbedeutenden Familiensippe. Und doch, was sagt Gott? Gott hat ihm Engel geschickt und sagte zu ihm, da erschien der Engel, also im Richter 6,12, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Dazu kann ich sagen, ich habe vor kurzem auch eine Prophetie bekommen, die war total positiv. Ich hatte allergrößte Probleme, sie anzunehmen, weil ich mich gar nicht so gesehen habe, wie das, was die Prophetie so aussagte. Und das für mich dann Ungünstige war, das war nicht das erste Mal, dass mir das gesagt wurde. Also langsam muss ich das anfangen zu glauben, wenn der Herr mir durch zwei Propheten faktisch mehr oder weniger dasselbe sagt. Sollte man versuchen, das dann langsam aber sicher anzunehmen, kann ich jedem auch hier raten. Also im Endeffekt ging es Gideon wie uns. Gott hat einen Plan für uns. Wahrscheinlich hat schon mal der ein oder andere eine Idee bekommen, etwas gehört, etwas vielleicht wie ich wahrgenommen, was er eigentlich tun sollte. Man hält sich aber nicht für den, der das tun kann. Und dann lässt man manchmal die Finger weg und tut einfach die Dinge, die man gerne tun möchte oder wo man denkt, dass man die tun sollte. Aber Gott wählt natürlich aus bestimmten Gründen aus. Gideon blieb auch unsicher. Erstmal hat er dem Engel sozusagen auch so eine Opfergabe gegeben. Dann hat er schon mal ein fettes Zeichen bekommen, weil der Engel dann nur so einen Stab drauf gehalten hat. Zack, ging alles in Flaggen auf. Und da hat er schon gesagt, oha, oha, ich habe den Engel des Herrn gesehen. Und was wird mir jetzt geschehen? Also erstmal hat er ein bisschen Angst bekommen. Und dann hat er Gott geprüft. Was auch durchaus legitim ist, man kann und darf auch Gott immer mal wieder prüfen. Man sollte damit aber vorsichtig umgehen. Aber Gott kannte ja das Herz von Gideon, wie er das Herz von jedem kennt, und hat sozusagen diese beiden Prüfungen geschehen lassen. Das erste Mal hat er ein Vlies rausgelegt und das Vlies sollte vom Tau nass sein und die Erde drumherum sollte trocken sein. Ist er morgens aufgewacht, geschah genauso am zweiten Tag. War das Vlies dann trocken, sollte trocken sein und die Umgebung, der Boden drumherum sollte nass sein. Ist dann genauso geschehen. Also die beiden Zeichen wurden sozusagen von Gott erfüllt, die beiden Prüfungen. Der Tau in dem Sinne steht sinnbildlich für den Segen auch Gottes. Und man kann es auch auf Jesus beziehen. Jesus ist der Sohn Gottes, der mit allen Segen sozusagen von Gott gesegnet war, als er auf die Erde kam. Er sozusagen das Vlies, das dann nass ist. Und alle anderen waren sozusagen weit entfernt von Gott. Das ist sozusagen der trockene Umgebungsboden. Und als das Vlies denn trocken war, kann man sagen, Jesus nahm alle Sünde auf sich. Und dann hat er gesagt, Herr, warum hast du mich verlassen? Und im Endeffekt wurde der Bereich nass. Und also die Umgebungsboden wurde nass. Und da kann man sagen, der Segen ging also raus an alle anderen. Also jeder, der heute zu Jesus Ja sagt, ist von Gott gesegnet. Wenn du also zu Jesus Ja gesagt hast, bist du gesegnet von Gott. Dann hast du den Tau zum Beispiel auf dir. Ja, und dann musste es kommen, wie es kommen musste. Gott prüfte Gideon. Gideon hatte also diese glorreiche Aufgabe, einen Baalstempel einzureißen oder einen Baalsaltar, den sein Vater gehörte. Und das hat er natürlich in der Nacht gemacht, weil er hat sich halt gefürchtet, hat sich 10 Gehilfen genommen und haben dann sozusagen den Altar eingerissen und haben dann auch die Statue, die aus Holz war, sozusagen zerkloppt und haben dann sozusagen ein Brandopfer Gott gegeben mit dem verbrannten Holz dieser Statue. Das ist die Gottheit Baal gewesen. Baal, es gab viele verschiedene Baals. Baal Petri war das, glaube ich. Und das hat dann auch Gideon wirklich getan. Nach den 2 Prüfungen hat er gesehen, okay, Gott ist es, der ihm das sagt. Und dann ist er Gott gefolgt. Obwohl er jetzt nicht der ist, der mutigste Mann, so wie Gott das gesehen hat, sondern er war immer noch der sich da gar nicht so richtig drin wohlfühlte. Und am nächsten Tag fiel es natürlich den Leuten auf, dass der Tempel weg war. Und es gab Theater und sie wollten ihn töten, logischerweise. Denn in Israel war es halt oft so, wer nicht gegen sozusagen mit der Masse ging, wurde schnell irgendwie in die Ecke gestellt und wurde dann gesteinigt oder sonst irgendwas. Und doch gab Gott natürlich, war ja der Schutz von Gott über Gideon und gab dem Vater wirklich Weisheit, der dann wirklich einen weisen Spruch gesagt hat und gesagt hat, wenn Baal ein Gott ist, dann wird er kämpfen können und sozusagen Gideon schlagen. Das war natürlich sehr pfiffig, darauf haben die gesagt, stimmt, so ist es, so soll es sein. Und seitdem hieß denn Gideon nicht mehr Gideon, sondern Jerubal, heißt ungefähr so viel, soll Baal mit ihm rechten. Also Baal soll sozusagen dann zeigen, dass er der Gott ist, der Gideon schlagen kann. Das ist allerdings nie passiert, weil Baal eben kein mächtiger Gott ist. Amen. Und ich habe also das mit dem Altar. Also ich hatte mal einen Gebetsabend, war ein Afrikaner da, ich glaube aus Uganda, und der hat auch immer von inneren Altären gesprochen. Und Gott benutzt mich, oder meine Arbeit gerade, nicht mich, sondern meine Arbeit benutzt der Tatsache, um mir immer wieder bei dem Autofahren durch den Berliner Verkehr Dinge zu zeigen, wo ich denke, was ist das denn? Also da kommen dann Dinge immer wieder in mir hoch oder es werden mir Dinge gezeigt, wo wenn mich einer gefragt hätte, ob ich das noch habe oder dass das in mir ist, hätte ich immer gesagt, nein, ist nicht. Also wir können immer wieder gewiss sein, jeder von uns kann gewiss sein, dass Dinge in ihm sind, die man nicht haben möchte. Man muss die nicht kennen, die müssen einem nicht bewusst sein. Aber wir haben einen Gott, wir haben den Heiligen Geist in uns, wir können dafür beten, wir können darum fragen. Deswegen fragt Gott viel. Fragt Gott wirklich auch über die Dinge, die euch im Weg stehen. Fragt Gott die Dinge, die im Weg stehen, warum ihr nicht die Bibel lest. Fragt Gott, warum die Dinge im Weg stehen, dass ihr nicht sozusagen in euren Dienst kommt. Fragt Gott über die Dinge nach, warum ihr nicht richtig ins Gebet kommt. Fragt ihn. Ihr habt den Heiligen Geist bekommen. Ihr habt den Heiligen Geist. Und wenn ihr ihn fragt, werdet ihr Antworten bekommen. Wir fragen zu wenig. Ich sage euch, wir fragen zu wenig. Wir lesen zu wenig und wir fragen zu wenig. Und da sind wirklich ganz viele Dinge gewesen und ich dachte, wie geschieht das jetzt? Das fing irgendwie an. Und ich dachte, was habe ich denn jetzt gemacht? Und ich habe Tatsache gebetet, Gott Vater, zeige mir die Dinge, die in mir sind, die mir im Weg stehen, dass ich dir nicht näher kommen kann. Denn ich habe das Problem. Ich predige nicht nur zu euch, sondern ich sage das auch zu mir. Ganz wichtig, also ich bin hier nicht der Glorreiche, der die Dinge schon durchschritten hat, sondern auch ich bin auch nur auf dem Weg, ne? Und das ist wichtig, dass wir darum beten. Und dann kann er tun. Und dann zeigt er dir Dinge wahrscheinlich. Also mir hat er Dinge gezeigt, die jetzt nicht schön waren. Also nichts von dem habe ich gesagt, oh toll, dass ich das habe. Da war Stolz bei, da waren Dinge bei, wo ich so in Konkurrenz war mit Leuten, die ich ja gar nicht kannte. Irgendwelche Autos, die mich überholt haben, wo ich dann sauer wurde. Wieso macht er das mit mir? Also Minderwertigkeit spielte eine Rolle. Hochmut gekoppelt an Minderwertigkeit. Und. Alles so eine kleine Altäre. die in unserem Herzen, die waren in meinem Herzen. Die sind da auch vielleicht noch in Aspekten noch drin. Aber ich habe gemerkt, nach einer gewissen Zeit, es wird weniger und weniger. Ne? Und das ist so wichtig, dass wir halt diese Dinge, gerade auch was die Nachfolge angeht, warum folgen wir oder warum, was hindert uns daran, Jesus so nachzufolgen, wie uns das Wort es sagt, wie uns das Wort es gibt. Ne? Es gibt viele Ideen dazu, warum das so sein kann. Die Zeit ist, wie sie ist. Viele Dinge gelten nicht mehr so und viele Dinge müssten wir eventuell nicht machen oder ähnliches. Aber das ist natürlich nicht die Wahrheit. Die Wahrheit steht hier drin. Also ganz wichtig ist, wir sollen Gott wirklich einladen, in seinem Herzen aufzuräumen, dass das Dunkle rausgeht und sein Licht reinkommt. Ja, dann zog Gideon halt in den Kampf rein. Interessant war, er hat erstmal so welche zusammengerufen, 32.000 waren es dann. Und Gott hat aber gesagt, das sind hier viel zu viele, so geht das gar nicht. Er schickt erstmal die nach Hause, die jetzt wirklich Angst haben. Dann hat er den Jungen gefragt, wer hat Angst? Und dann erstmal 22.000 Leute die Hände gehoben und sind erstmal wieder nach Hause geritten. Damals nur 10.000. Und Gott sagt aber auch, das ist mir echt zu viel. Und da hat er sie nochmal zu einem Fluss gebracht und da sollten die Leute halt trinken, Wasser zu sich nehmen. Und da sagt er, nur die, die sich hinlegen wie Hunde und aus dem Fluss lecken, die nimmst du mit. Nachdem die denn aussortiert waren, blieben noch 300 übrig. Ich habe mal gefragt, warum denn Hunde? Und da habe ich mal einen Satz gehört, der heißt, Katzen besitzen ihre Besitzer und Besitzer besitzen ihre Hunde. Also Hunde sind eher demütige, dienende, folgende Tiere, könnte man sagen. Deswegen dachte ich mir, was steht das Wort Hund auch wirklich in der Bibel? Die lecken wie die Hunde. Und da waren sie noch 300. An Waffen hatten sie wirklich interessante Dinge bei. Posaunen, Laternen, also Feuerfackeln und Krüge. Und das Heerlager der Midianiter, Amoriter und den Leuten aus dem Norden, die waren zahllos. Die wurden beschrieben wie der Sand am Meer. Das ist so der Termin, der verwendet wird. Also eine unüberschaubare, faktisch nicht zählbare Größe von Menschen. Und dann waren die 300 Leute mit Posaunen, Krügen und Fackeln. Und sie haben gewonnen. Sie hatten eine interessante Strategie. Und er ist einfach Gott gefolgt. Gideon ist im Vertrauen Gott gefolgt. Und diese 300 Leute haben wirklich ein Heer sozusagen in die Hand bekommen. Und wogegen kämpfen wir heute? Wir kämpfen heute nicht gegen Armeen. Wir kämpfen heute nicht gegen, was auch immer, Regierungen, Umstände dieser Welt oder sonst irgendwas. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6,12 kann ich den mal haben, Christiane? Also, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheiten in der Himmelswelt. Dagegen kämpfen wir. Jetzt frage ich euch mal, was können wir gegen die einsetzen? Feuer, Fackeln, keine Ahnung, Waffen, Panzer. Was denkt ihr so? Was würdest du nehmen, Sascha? Welche Waffen würdest du gegen diese Mächte? Sehr gut, danke. Ja, wir haben nicht viele Waffen, aber wir haben es eins. Es gibt erstmal die Waffenrüstung als Schutz, auch im Epheser 6 folgt dann auf diesem Vers. Und wir haben logischerweise das Gebet, so wie gerade gesungen wurde. Wir kämpfen auf den Knien mit gefalteten Händen. Denn wer hat diese Dinge geschaffen? Wer hat diese Dinge unter Kontrolle? Wer ist der souveräne Lenker all dieser Dinge in dieser Welt? Es ist Jesus Christus. Das können wir in der Offenbarung wunderbar lesen. Für alle die, die Probleme mit der Offenbarung haben, es gibt drei wesentlichste Punkte für uns, die wir feststellen müssen. Jesus Christus ist der souveräne Lenker von allem. Wir sind die Gesaveten unter ihm und unter seinem Schutz. Und, ganz wichtig, das Ziel ist formuliert. Das ist kein Kann, wir müssen uns nicht anstrengen, wir müssen nicht irgendwas Großartiges machen, damit die Braut heiratet, sondern die Braut wird heiraten. Okay, das ist wichtig. Das sind die drei wichtigsten Dinge. Was dazwischen drin steht, was da immer passiert, kann man sich viel Gedanken drüber machen, kann man viel drüber reden, gibt es viele interessante Ideen zu, aber das ist nicht so entscheidend für uns. Wir müssen halt einfach wachsam und nüchtern sein. Ja, wie siegen wir heute, wäre da die Frage, und was müssen wir tun? Wir siegen dank Jesus, denn durch ihn, den wir angenommen haben, sind wir sozusagen in dieser Kraft und Macht, können wir unterwegs sein, in seiner Macht und Kraft. Und wir haben den Heiligen Geist in uns. Und wir müssen einfach nur festhalten an ihm. Festhalten heißt, was auch immer für Probleme auftauchen, betet dafür, holt ihn rein, lasst ihn kämpfen. Ich mache das auch nicht immer wieder, warum, weiß ich nicht. Er hat mir schon so oft geholfen und dann denkst du dir, boah, Wahnsinn, ne? Und das nächste Problem kommt und du bist wieder am Denken und machst wieder dein eigenes Ding. Ne? Ich weiß nicht, warum das so ist, aber man vergisst es immer wieder. Es ist so wichtig, jeden Tag sich immer wieder Gott hinzugeben. Aber Gideons Geschichte endet Tatsache nicht mit einem Happy End. Fing gut an, also aus einem kleinen Jungen wurde ein tapferer Held. Er hat den Sieg reingeholt, dank Gott. Und am Ende ist es aber dann doch so, dass er irgendwie so ein bisschen untergeht. Er ist nicht der glorreiche Sieger und irgendein König Israels am Ende. Denn Gideon wurde stolz. Er ließ einige Leute töten, die ihm nicht geholfen haben, als er unterwegs war, um noch zwei Könige sozusagen nachzujagen. Da hat er wirklich einige Leute getötet, die er nicht töten sollte. Und am Ende hat er sich belohnen lassen für etwas, was er gar nicht getan hat. Richter 8, 26, 27 steht, und die goldenen Ringe, die er gefordert hatte, wogen 1700 Schekel. Weißt du vielleicht einer gerade, wie viel Kilo das wären? Ich habe es leider vergessen. Ein Schekel ist 11 Gramm, 1700, keine Ahnung. Also 11 Gramm ist ein Schekel, 1700 Schekel waren es. Ohne die kleinen Mone, ohne Ohrringe, ohne Puppekleider, die die Könige der Midianiter getragen haben und ohne die Halsbänder ihrer Kamele. Und Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei. Also genau das, worum es nicht gehen sollte. Und er wurde Gideon und seinem Haus zu einem Fallstrick. Und hier fand ich nochmal ein interessantes Wort, Fallstrick. Also Gideon hat den Weg mit Gott verlassen, er nahm Gott den Ruhm, sozusagen dem Gott gebührte. Denn die 300 Leute haben diese unzähligen Midianiter natürlich nicht umgebracht, sondern es war Gott, der sie gegeneinander sozusagen aufgebracht hat. So steht es dort. Denn Gott hat ja vorher das auch noch ganz klar betont, wie wichtig es ist, darauf zu achten. Denn in Richter 7,2 steht nämlich, und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk bei dir, also diese 32.000, dann die 10.000, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Israel soll nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Denn es ist immer wichtig zu erkennen, wir können nichts tun, das ist heute nicht anders. Wir sind hier nicht die großen Macher. Wir können auch hier geschaffen haben in der Welt, was wir auch immer geschaffen haben, mal größer, mal mehr, mal weniger, mal kleiner, keine Ahnung, das ist eigentlich egal. Wir sind hier nicht die großen Macher, wir haben das am Ende nicht im Griff. So wenig wie ich mich hier habe selbst hätte geboren können, also ich weiß nicht, warum ich geboren worden bin, wieso da, in Deutschland, mit dieser Familie, meinen Namen habe ich nicht ausgesucht, mein Geschlecht nicht, meine Haarfarbe, nichts. Und ich werde am Ende auch nicht wissen, wann ich sterbe eventuell. Es liegt alles daher fest. Selbst wenn ich es 3 Tage vorher wüsste, hat der Herr den Zeitpunkt festgelegt. Ich habe es versucht, ich weiß nicht, einige kennen das vielleicht, ich habe mich versucht umzubringen, hat nicht geklappt. Manche dürfen es, ich durfte es nicht, weil der Herr entscheidet. Der Herr hat gesagt, es liegt nicht an mir zu entscheiden, wann ich gehe und deswegen stehe ich hier. Amen. Gar nicht so schlecht, danke. Und das ist also wichtig, sein Stolz. Stolz ist das ganz Gefährliche, es ist manchmal so verdeckt. Stolz und Hochmut sind wirklich sehr verdeckte Dinger, die müssen uns nicht so schnell auffallen. Und sozusagen sein Stolz ließ ihn dann auch wirklich und diesen Ruhm, den er dann haben wollte, oder dieses Lob, was er bekommen hat. Das ist immer gefährlich, wenn dann Leute loben, ne, für Dinge, die man tut. Das kann auch gefährlich sein, weil das immer unseren Hochmut, unser Ego sozusagen füttert. Und diese Falle des Fallenstellers ist auch ein interessanter Aspekt. Denn in eine Falle muss man reinlaufen, sonst macht sie keinen Sinn. Also wir laufen in die Falle des Fallenstellers. Da ist kein böser Fallensteller, der uns sozusagen Schlechtes tut, sondern er legt einfach was hin und wir müssen da reinlaufen, damit sie zuschlägt, damit sie uns bindet. Das ist immer wichtig. Wir sind in manche schon reingelaufen. Deswegen auch hier immer wieder beten, dass du aus diesen Fesseln befreit wirst. Auch mit Brüdern, Schwestern, wie auch immer. Ja, es ist also vor allem wichtig, wie hier gesagt, nochmal immer wieder auch zu wissen, was Gott hasst. Es ist wichtig, dass wir entscheiden, was Gott hasst. Denn die Midianiter, das waren ja auch Menschen. Wir könnten sagen, wie kann denn Gott diesem riesengroßen Anzahl von Menschen dahin geben? Aber diese Menschen waren nicht für Gott, sie waren gegen Gott. Und auch hier ist es immer so gefährlich, diese humanistische Denkweise sozusagen anzunehmen, dass kein Mensch sterben dürfte. Das ist nichts, was die Bibel uns sozusagen gibt. Ist traurig, macht aber auf das Endziel logischerweise einen Sinn. Also es muss geschehen, so wie es geschieht. Also Gott will uns wirklich so benutzen, wie er Gideon benutzt hat. Und wie auch bei vielen anderen Personen, die es in der Bibel gibt. Und in Hebräer 11, 6 steht, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Das muss uns klar sein. Wir sind Auserwählte. Gott liebt dich und Gott hat dich angenommen. Schon du hast ihn angenommen. Und deswegen wird er immer dein Belohner sein. Egal, wie der Weg gerade ist. Egal, wie es gerade bei dir im Leben aussieht. Und im Johannes 5, 19 steht, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nicht von sich selbst tun, außer was er dem Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Wenn wir Jesus angenommen haben und wollen seine Nachfolger sein, dann müssen wir jetzt nicht lange raten, worum es geht, was wir tun sollen. Scheitern können wir im Grunde genommen immer nur, wenn wir alleine gehen, wenn wir auf unsere Kraft berufen. Siegen werden wir nur, wenn wir den Sieger folgen. Wie kann man siegen, wenn man dem Verlierer folgt? Das funktioniert nicht. Und deswegen sollte man immer wieder gut aufpassen, was man in dieser Welt an Informationen auch in Sachen Glauben konsumiert. Es gibt Leute, die wirklich die Liebe Gottes hochloben ohne Ende und du hörst nie was von seiner Gerechtigkeit. Dann gibt es welche, die immer den strafenden Gott hochloben und du hörst kaum was von der Liebe. Beides ist nicht richtig. Gottes Liebe ohne seine Gerechtigkeit wäre so falsch wie die Liebe dieser Welt und Gottes Gerechtigkeit ohne diese Liebe wäre genauso falsch wie die Gerechtigkeit dieser Welt. Ja, da wären wir eigentlich auch schon interessanterweise. Naja, ich habe noch ein Ding. Also unsere Götzen heißen natürlich auch nicht Baal. Wir beten nicht um den Götzen an. Es gibt Menschen, die tun das. Die beten allerlei interessante, ja, wie gesagt, Holzbildchen an oder auch größere Statuen aus Gold, mit Gold planiert und so. Aber unsere Feinde heißen ja, unsere Götzen heißen ja anders. Und Gott züchtigt uns auch heute, damit wir seine Liebe in der ganzen Fülle immer wieder erfahren. Das heißt, wenn es uns auch mal schlecht geht, dann geht es nicht darum zu sagen, das ist falsch, das darf nicht sein. Die Dinge, die geschehen, darin wird immer ein, ich sag mal so, ich sag einfach mal ganz aus mir heraus, da steckt immer ein Sinn drin. Und wir haben noch Hebräer 12, 6, wenn du mal kurz ranwerfen würdest. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Das klingt jetzt ziemlich hart. Man muss das ein bisschen sozusagen für sich umtransformieren. Es geht darum, dass ja ein Vater, der sein Kind liebt, ihm nicht permanent Süßes gibt, weil das Kind so gerne Süßes isst. Aus der Liebe heraus muss ich manchmal Nein sagen. Aus der Liebe heraus muss ich manchmal mit dem Kind Dinge tun, damit das Kind diese Leitplanken bekommt. Denn wir wollen ja am Ende auf dem schmalen Weg bleiben. Und deswegen wäre so die letzte Frage, wenn wir Jesus wirklich nachfolgen, wohin wollen wir dann noch gehen? Das heißt, wenn ich versuche, dahin zu latschen und Gott aber dahin geht, wie gut wird es mir da gehen? Was für Ziele kann ich dir? Deswegen ist es immer so wichtig, diese Nachfolge im Auge zu behalten. Weil in der Nachfolge Jesus Christus steckt alle Kraft, die wir sozusagen benötigen, um all die Dinge zu tun, die wir in dieser Welt brauchen. Und das ist wichtig, dass wir hier die Bibel lesen. Betet zum Heiligen Geist, stellt Fragen, und zwar nicht einmal die Woche, sondern wie ich Tag für Tag, ob das eine Minute dauert, ob das fünf Minuten dauert am Ende oder nachher zwei Stunden, gestaffelt in 20 mal fünf Minuten, ist es egal. Schaut immer wieder zu, dass ihr wirklich den Herrn sucht. So wie gerade das Bild, wenn ihr euch noch dran erinnert. Je mehr ich da hingucke in die Verführung und denke, ich könnte die Dinge tun, ich wäre hier der Macher oder ich müsste die Lösung finden, ich muss meine eigenen Probleme lösen. Meine Ideen sind es, die da jetzt wichtig sind. Dann kann ich ja sagen, also auch bei der Arbeit in der Arche, also wenn wir immer wieder beten, da passieren einfach andere Dinge dann. Es passieren einfach immer wieder andere Dinge, wenn man Gott einlädt. Da tun sich Türen auf, die vorher nie aufgingen. Also es ist wichtig zu erkennen, dass alle Kraft und die Dinge, die wir brauchen, aus der Kraft Gottes kommen. Ja, dann bin ich auch schon am Ende. Amen, Halleluja. Wir können wirklich, also es gibt nichts in der Welt, was uns das, was unser Herz sucht, wirklich füllt. Nichts. Auch wenn wir Erfolge haben, wird man immer merken, der eine Erfolg ist da, aber ich bin schon wieder auf dem Weg zum nächsten, weil dieses Gefühl dieses Erfolgs ist keine Erfüllung unseres Herzens, die langfristig ist, sondern das eine Ding muss das nächste wieder anrühren. Das ist wie das Wasser am Brunnen mit der Samarierin. Also er ist das Wasser, mit dem man nicht mehr dürstet. Und in Josua 1,9 steht so ein Vers, den ich auch schon ein paar Mal bekommen habe. Der hängt jetzt bei mir an der Wand. Habe ich dir nicht geboten, sagt da Gott, sei stark und mutig, erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr dein Gott. Und das ergreift. Mit euch ist der Herr und fürchtet euch nicht. Sorgen und Furcht sind auch Dinge, die wir nicht in unseren Herzen tragen sollten. Das sind immer Dinge, die der Feind auch reinbringt. Haltet dieses Vertrauen wirklich in Glauben und im Vertrauen auf Gott und Jesus Christus. Dann wird echt alles einfacher, egal wie schwer es am Ende ist. Und das war's, was ich sagen wollte. Und ich wollte mal kurz beten. Ja, Gott Vater, wir sind eigentlich so gesegnet. Wir sind so gesegnet, dass wir in diesen Zeiten zu dir Ja sagen können. Schon Johannes im ersten Johannesbrief schrieb von, dass der Antichrist schon in der Gemeinde ist und der Herrscher dieser Welt, der Lüfter, Gott, der Herrscher dieser Welt ist der Herr der Lüfte. Und in dieser Welt zu dir zu finden, dass wir Ja sagen dürfen zu dir, ist ein unglaubliches Vorrecht. Und ich möchte wirklich, dass du jedem, der das hier hört, wirklich auch wirklich zeigst, was das für ein Vorrecht ist, ein Nachfolger von dir, Jesus Christus, sein zu dürfen. Amen, Halleluja. Und dass wir all die Liebe, die wir dadurch empfangen, denn Gott ist Liebe, auch du bist Liebe, du bist mit so viel Liebe und dienender Barmherzigkeit auf diese Welt gekommen, du hast dein Leben gegeben für uns, Amen, Halleluja. Du hast dich sogar von deinem Vater trennen müssen in dem letzten Moment, als alle Sünde auf dir lag, hast du gesagt, Herr, warum hast Gott, Vater, warum hast du mich verlassen? Und ich glaube nicht, dass du das trainieren konntest. Ich glaube nicht, dass du wusstest, worauf dich der einlässt oder eingelassen hast. Ich glaube nicht, dass du wusstest, wie tief dieser Schmerz sein kann, wenn man von Gott verlassen ist. Ich glaube nicht, dass du dich darauf einstellen konntest, Jesus. Und all dieser Spott und all dieser Schmerz, den du erlitten hast, körperlich, ist, glaube ich, dagegen gar nichts. Amen, Halleluja. Aber groß genug, dass wir es kaum begreifen können, was du da erlitten hast. Amen, Halleluja. Danke dir. Und ich bitte einfach, dass du uns wirklich mehr von diesem Reich Gottes, in dem wir jetzt schon leben dürfen. Nur dadurch, dass wir Ja zu dir sagen, dass wir das sehen dürfen, dass wir das wirklich erkennen dürfen, dass du uns das zeigst. Denn es ist dein Heiliger Geist, der all die Dinge offenbart, die wir brauchen, um wirklich deiner Wahrheit näher zu kommen. Denn der schmale Weg ist schmal, weil es nur eine Wahrheit gibt. Und der breite Weg sind die Alternativen und Halbwahrheiten dieser Welt. Aber der schmale Weg ist schmal, weil es nur eine Wahrheit gibt. Und das ist die, die in deinem Wort steht. Amen, Halleluja. Und ich danke dir einfach, dass du uns so sehr liebst und dass du uns bei allem, was uns geschieht, immer wieder zur Seite stehen wirst. Auch wenn wir in Fallen reintappen, es ist deine Kraft, die uns da raus will, Gott Vater. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte wirklich um Segen für jeden Einzelnen, der heute hier ist, der das hört, für die ganze Gemeinde und für den ganzen Leib Christi in Deutschland. Amen, Halleluja. Ich bitte wirklich um Kraft. Ich bitte wirklich um Weisheit. Ich bitte um Wahrheit. Amen, Halleluja. Komm hier rein und lass uns immer mehr auch wirklich ins Gebet kommen. Lass uns immer mehr auch in die Buße kommen. Und ganz wichtig, wie Sören es am Anfang sagte, lass uns wirklich Unvergebenheit aus unserem Leben rauslassen, dass wir das wirklich komplett ablegen. Amen, Halleluja. Es gibt keine Unvergebenheit, die vor Gott gerechtfertigt werden kann. Amen. Halleluja. denn uns wurde auch vergeben aus reiner Gnade, aus reiner Gnade, aus einer Liebe, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich danke dir dafür, Gott, Vater. Und ich bitte einfach um eine segensreiche Woche für jeden Einzelnen und danke dir für diesen Tag. Amen.